Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, liebe Messebesucher hier im Musikcafé, herzlich willkommen zur Verlagspräsentation von Breitkopf und Härtel. In den nächsten 30 Minuten soll es um die Reformationssinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy gehen. Unter dem Titel Mendelssohn neu singen möchten wir Ihnen die 2017 erschienene CD-Einspielung und Notenausgabe der Reformationssinfonie in der Bearbeitung von Thorsten Sterzig vorstellen. Mit mir in der Runde sitzen Klaus-Jürgen Kamprad von der Verlagsgruppe Kamprad, Gregor Meyer, Leiter des Gewandhauschors Leipzig und Kirchenmusikdirektor Thorsten Sterzig. Schön, dass Sie mit mir in der Runde sitzen. Felix Mendelssohn Bartholdy schrieb seine Sinfonie D-Moll, die sogenannte Reformationssinfonie, zum 300. Jubiläum der Augsburger Konfession. Das Werk löste zunächst zwiespältige Reaktionen aus, was auch damit zu tun haben könnte, dass es nicht eindeutig dem Konzertsaal oder der Kirche zuzuordnen war. Heute ist das Werk im Konzertsaal angekommen. Herr Sterzig, Ihre Bearbeitung der Sätze 3 und 4 entstand ja aus dem Wunsch der Reformationssinfonie, den Weg in die Kirche zu ebnen. Wie sind Sie überhaupt auf diese Idee gekommen?
Eigentlich ist es kein Wunsch gewesen, es war eher ein Zufall. Und zwar gab es ein Konzert 2012, in dem der Chor aus Hildburghausen die Krönungsmesse von Mozart aufführen sollte und die geht etwa eine halbe Stunde. Und da habe ich dann überlegt, was kann noch dazukommen? Und der damalige Superintendent kam auf die Idee, was halten Sie von der Reformationssinfonie? Da ich aber zwei Chöre hatte für dieses Konzert, dachte ich, ich kann den Chor nicht die Messe singen lassen und dann sitzen lassen, einfach so. Dann haben sie nichts zu tun und hörte mir die Reformationssinfonie an, die ich bis dahin gar nicht kannte. Und beim Hören dachte ich, wo ist der Text? Mendelssohn hat den Text vergessen. Und daraus ergab sich dann die Idee.
Und hatten Sie am Anfang keine Skrupel, so ein gewaltiges Werk zu bearbeiten?
Hatte ich sehr, und ich hatte eigentlich gehofft, dass es nicht aus Hildburghausen hinausgeht und keiner es mitbekommt. Aber wie Sie ja wissen, ist es anders gekommen.
Genau, es ist so anders gekommen, dass wir heute hier sitzen und über Ihre Bearbeitung sprechen. Lassen Sie uns also einmal in den dritten Satz der Sinfonie hören. Es musizieren die Camerata Lipsiensis, der Gewandhauschor unter der Leitung von Gregor Meyer. Die Solisten sind Julia Sophie Wagner, Sopran, und Martin Petzold, Tenor.
Thank you.
Herr Kamprad, bevor wir über die Bearbeitung selber sprechen, die Frage an Sie: Wie kam es denn zu der Ersteinspielung im Label Querstand?
Ja, das ist immer eine sehr schöne, ein schöner Moment. Es klingelt das Telefon und Gregor Mayer ist an der anderen, am anderen Ende und sagt: Herr Kamprad, ich hätte da eine Idee. So begann diese Ersteinspielung letztendlich und er erzählte mir von dem Projekt und wir waren ja noch sozusagen in Vorbereitung des Reformationsjahres und ich dachte, es wäre eine schöne, neue, andere Lesart dieser Sinfonie, die ja in ihrer Rezeptionsgeschichte nicht ganz einfach ist und habe mich einfach dann auch auf sein Urteil verlassen, dass wir da was sehr Schönes, sehr Neues und vor allen Dingen etwas Adäquates, dem Werk Adäquates letztendlich umsetzen können.
Herr Sterzig, Sie haben im eben gehörten dritten Satz zwei ariose Solopartien eingefügt. Ganz salopp gefragt, wie kamen Sie eigentlich auf den Text?
Der Text ist ja quasi vorgegeben, der 46. Psalm, den Martin Luther quasi zu dem Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« bearbeitet hat. Ich habe beim ersten Hören dieser Musik, wie schon gesagt, wo ist der Text gedacht? Bei Mendelssohn ist es, ob im Lobgesang oder ob in seinen Kantaten, tatsächlich so, dass diese wunderschönen Melodien mit Text unterlegt sind, ob Tenor oder Sopran gesungen. Und als ich die erste Violine da singen hörte ohne Text, fehlte mir der Text. Hab die Bibel aufgeschlagen und dort nachgesehen im Psalm. Und kam eigentlich erst auf einen anderen Text. Und dann habe ich überlegt, Mendelssohn ist zwar als Christ bekennend gewesen und ist aber trotzdem immer Jude geblieben. Deswegen also beispielsweise nicht Herr unser Gott, das war die Urfassung, sondern Herr Zebaoth, wie es die Juden sagen. Und um eben auf die Wurzel von Mendelssohn, auf das Jüdische hinzuweisen.
Herr Mayer, was würden Sie denn sagen, wie weit entfernt sich die Fassung von Herrn Sterzig vom Mendelssohnschen Original?
Ich würde fast sagen, sie entfernt sich gar nicht, sondern sie gibt nur noch etwas hinzu. Ich finde, dass Herr Sterzig sehr, sehr achtsam, sehr sensibel mit der Vorlage umgegangen ist. Und im Prinzip nur das, was man vielleicht, wenn man mendelssohnische Musik und den Hintergrund der lutherischen Religionsansichten kennt, eben sowieso im Hintergrund schon hört, einfach das nur noch aufzudecken. Also ich glaube, dieser Weg ist einfach sehr, sehr gut gelungen. Das Original bleibt erhalten, es wird keine Note weggenommen, sondern es wird an den Stellen, wo man sagt, hier, das könnte doch jetzt eigentlich auch ein Chor wunderbar transportieren, noch hinzugefügt. Und insofern ist es aus meiner Sicht überhaupt keine Entfernung, sondern es ist sogar ein für mich persönlich sogar noch näheres Herantreten an die Ursprünge des Textes.
Chor ist ein gutes Stichwort. Sie haben ja mit Chor und Solisten die Bearbeitung einstudiert. Wie haben Sie die Chorpartitur praktisch umgesetzt?
Also so wie wir das eigentlich immer machen. Wir haben die Noten bekommen. Ich habe mich damit beschäftigt, wie sich die Struktur dieses Werkes erschließt, wo das herkommt. Natürlich auch ein bisschen verglichen mit dem Original, um zu sehen, welche Stimmen zum Beispiel im Vorfeld da waren. Habe dann eben festgestellt, dass Mendelssohn eben aufgrund auch seiner Beschäftigung mit Bachscher Musik sehr viel Kontrapunktik hat einfließen lassen in das Werk und damit auch eine Struktur vorgegeben war, die wir, wenn wir Mendelssohnsche Musik kennen, auch die uns irgendwie bekannt ist, eben aus den Oratorien, aus den Choralkantaten und so weiter. Und insofern war das gar nicht so eine schwierige Aufgabe. Also das hat sich alles sehr, 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 sehr flüssig angefühlt. Es war alles sehr, sehr organisch. Der Choral ist ja sowieso eben zu hören, instrumental in der Originalversion. Und dann hört man natürlich, wenn man den Text kennt, hört man ihn eben auch schon mit. Ja, also das war es im Prinzip.
Im letzten Satz der Reformationssinfonie zitiert Felix Mendelssohn Bartholdy den Choral »Ein feste Burg ist unser Gott«. Wir hören nun den Beginn des vierten Satzes in der Fassung von Thorsten Sterzig.
»Feste Burg ist
Herr Meyer, Sie haben eben schon gesagt, die Bearbeitung von Herrn Sterzig ist sehr sensibel, sehr organisch umgesetzt. Wenn man die Klänge jetzt hört, fragt man sich ja wirklich, warum kam Mendelssohn nicht selbst auf die Idee? Und ich denke, das ist auch eine der zentralen Fragen in dem Zusammenhang.
Ja, und eine Antwort darauf ist natürlich immer eine Hypothese. Also ich habe mal in irgendeinem Text gelesen, dass es damit zusammenhängen könnte, dass die Komponisten dieser Zeit noch in großer Ehrfurcht vor Beethovens 9. Sinfonie standen. Eine Neuerung insofern, dass eine Sinfonie sich mit einem Chor am Ende vereint und damit nochmal die menschliche Stimme mit einer ja, fast weltumfassenden Aussage zum Tragen bringt. Und das stand wie so ein Mythos über dieser Generation, über dieser Zeit. Und sich auf diese Weise nochmal Musik und Komposition zu nähern, das brauchte Mut. Und das könnte ein Grund sein, warum Mendelssohn diesen Schritt an dieser Stelle nicht gegangen ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er aber gesagt hat, oder dass für ihn ein wesentlicher Aspekt war, sich nochmal als sinfonischer Komponist stärker in den Vordergrund zu rücken. Das ist ja eine Sache gewesen, die zeitlebens für ihn, ich sag mal, so eine kleine Baustelle gewesen ist. Also er hätte, glaube ich, sich gern über mehr Anerkennung als Sinfonienkomponist gefreut. Und ich glaube, auch deshalb hat er davon Abstand genommen. Obwohl es, wie Herr Sterzig auch schon sagte, eigentlich eine sehr naheliegende Idee gewesen wäre, erst recht zu dem Anlass 300 Jahre Confessio Augustana eben auch einen Chor mit hinzuzuziehen. Aber er ist eben hat das bis zum Tod nicht nochmal angefasst und er hat sich ja dann auch sehr stark von dieser Sinfonie distanziert. Sie ist ja auch erst 20 Jahre nach seinem Tod im Druck erschienen und hat deswegen die Nummer 5 bekommen, obwohl sie eigentlich die Nummer 2 ist in seiner biografischen Abfolge. Ja, also es bleibt ein Rätsel. Mhm. Umso besser ist es, dass es jetzt zumindest eine Möglichkeit einer Antwort gibt.
Vom Rätsel zurück zur Bearbeitung selbst, Herr Sterzig. Wie sind Sie im vierten Satz konkret vorgegangen, als Sie sich an die Bearbeitung gemacht haben? Und auf welche Weise ist es Ihnen gelungen, den Lutherchoral so einzubauen, dass er ja kaum in die musikalische Faktur des Werkes eingreift?
Also vielleicht nochmal zurück zum dritten Satz, wo die Melodie der Violinen quasi mit Text unterlegt ist. Und das Ganze dann wiederholt wird und der Tenor die gleiche Melodie nochmal singt, dann im Kanon. Es ist, also die Schüler, die ich in Erfurt im Zentrum für Kirchenmusik beim Tonsatzunterricht habe, die halte ich immer an, eine Melodie zu machen, die man auch als Kanon verwenden kann. Und als ich dann diese Melodie sah, dachte ich, das hat Herr Mendelssohn auch schon gemacht, er hätte mein Schüler sein. Nein, bitte aus dem Protokoll rausstreichen. Das war für mich ganz verblüffend, wie das tatsächlich funktioniert hat. Und ähnlich dann mit dem Choral, der an Stellen, wo er gar nicht drin ist von der Melodie, tatsächlich reingepasst hat. Beim Lesen der Partitur habe ich Gänsehaut bekommen, dass das so reingepasst hat und immer wieder die Frage, warum hat das nicht gemacht?
Ja, also der Choral ist ja auch im vierten Satz, taucht ja auch in verschiedenen Ebenen auf. Wir haben ja den Chor, wir haben Solisten und wir haben ja auch noch einen Solochor.
Ja, das war dann die Idee, die später erst dazu kam. Wir haben 2012 quasi die Reformationssymphonie in Hildburghausen uraufgeführt in dieser Fassung. Und 2 Jahre später gab es ein Kirchenchortreffen in Hildburghausen, das erstmalig mit einem Orchester stattgefunden hat. Die Stadtkantorei hat unten gesungen und die Chöre, die dazu eingeladen waren, waren verteilt auf die Orgelempore und auf die Seitenempore der Kirchen. Und die haben dann diesen Cantus Firmus Chor, ein feste Burg ist unser Gott, reingeschmettert. Ja, so wie sich das Luther, wie wir uns das vorstellen, die feste Burg. Also wenn man auf der Wartburg steht, dann hört man das in dieser Weise.
Ja, zum Abschluss unserer Gesprächsrunde soll noch einmal die Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy selbst erklingen. Wir hören noch einmal in den vierten Satz der Reformationssinfonie in der Fassung von Thorsten Sterzig.
Wir halten diese
Reformation Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy in der Bearbeitung von Thorsten Sterzig. Nach diesen Klängen kann man mit Fug und Recht sagen, das Experiment, dem Choral Luthers seinen Text wiederzugeben, ist gelungen. Ich danke meinen Gesprächspartnern, Herrn Sterzig, Herrn Mayer, Herrn Kamprad. Schön, dass Sie mit in der Runde dabei waren. Ich danke Ihnen hier im Musikcafé für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie einen Blick in die Notenausgabe werfen möchten oder die Notenausgabe auch erwerben möchten, können Sie das am Stand von Breitkopf und Hertel tun, direkt hier vis-à-vis. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Herr Kamprad, wo kann man die CD erwerben?
Also Sie können die CD natürlich in jedem gut sortierten CD-Geschäft erwerben. Sie kennen auch alle die Internetadressen, in denen es gute klassische CDs gibt. Und natürlich können Sie direkt bei uns am Stand dann auch die Informationen erhalten und auch dort nochmal einen Blick in die CD werfen. Insofern freuen wir uns auf Sie und auf die Gespräche.
Ja, herzlichen Dank Ihnen hier im Musikcafé für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Messetag. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.